Herr Splett, wofür steht eigentlich der Begriff Industriekultur?
Das ist eine richtig gute Frage und ganz sicher nicht ganz einfach zu beantworten. Einmal ist das die Industrialisierung an sich, die wir ja mit unserem Verein auch ein bisschen aufzeigen, aber auch die Auswirkungen der Industrialisierung auf die Gesellschaft, auf das Umfeld, auf die Politik, auf die Stadtentwicklung. Das heißt, die Industriekultur umfasst all diese Dinge, die mit Industrialisierung zusammenhängen. Und wenn man sich das anschaut, ist das nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch eigentlich schon ein Blick von heute aus in die Zukunft. Wenn ich die Thematik mit der E-Mobilität jetzt anschaue, dann verändert sich die Gesellschaft gerade wieder. Oder auch das ganze Thema in Richtung Wasserstoff. Gerade so ein Stahlwerk verändert die Gesellschaft. Das heißt, da fängt Industriekultur heute schon wieder an und wir kriegen die Veränderungen im Umfeld mit hin.
Seit wann gibt es Ihren Verein und wie ist er entstanden?
Ja, den Verein selber, das Forum Industriekultur, ist ein eingetragener Verein, gemeinnützig, gibt es seit September 2022. Wir waren vorher 3 Jahre lang Arbeitsgruppe in der Braunschweigischen Landschaft und haben uns da schon mit Industriekultur beschäftigt. Und davor hatten wir schon seit über 20 Jahren hier im restlichen Ringgebiet schon eine Initiative in Arbeitskreis Industriekultur. Und der Klaus Hoffmann, der hier auch in der Region relativ gut vernetzt ist und auch bekannt, damals Heimatpfleger hier im westlichen Ringgebiet, der hat in einem Erzählcafé zum Thema Wilke-Werke berichtet und kurz danach haben wir diesen Arbeitskreis gegründet als Initiative. Es ist allerdings jetzt seit 2022 das erste Mal, dass es wirklich einen Verein gibt, der sich mit der Industriekultur ausschließlich damit beschäftigt.
Und wie sieht die Arbeit in Ihrem Verein aus?
Wir wollen Industriekultur sichtbar und erlebbar machen. Um das zu tun, machen wir Führungen. Bei uns heißt es Industriekultur verführt. Wir besichtigen industrielle Stätten, um einfach das, was man da noch sehen kann, erlebbar machen zu können. Wir machen aber auch Ausstellungen. Gerade jetzt aktuell wird man in der Friedrich-Wilhelm-Straße 3 Schaufenster von uns gestaltet sehen. Also unser Verein besteht aus 30 Mitgliedern. 3 davon sind Vereine in dem Verein. Und unsere Mitglieder sind alles Experten auf bestimmten Gebieten. Und wir lassen eben die Experten ihr Expertentum auch ausleben. Deswegen gibt es 3 Fachgruppen. Einmal die Fachgruppe Mühlentechnik, wo die Leute, die sich mit Mühlen auseinandersetzen, dabei sind. Die Fachgruppe Rechentechnik, die eben zu alten Rechenmaschinen, aber auch jetzt zu Commodore-Rechner beispielsweise, Computertechnik aus Braunschweig, sich zusammentut. Und dann die Fachgruppe Orte der Forschung, wo wir versuchen, Forschungsorte aufzumachen, die man sonst so nicht erleben kann. Sie kommen nicht in die PTB normalerweise rein zu so einem Elektrozählerkabinett, aber wenn wir da reingehen in der Gruppe, dann ist das geöffnet.
Also ganz spannende Erlebnisse, die man mit Ihnen da erleben kann.
Das ist richtig. Das Ziel, was wir dabei auch immer verfolgen, ist zusätzlich zu den normalen Dingen, die Sie erleben können, zusätzliche Informationen oder auch Hintergründe zu kriegen. Wir waren jetzt im Harz, in Clausthal, bei dem Oberharzer Bergwerksmuseum. Übrigens eine hochinteressante Museumslandschaft, wo man Bergbau nachgebildet hat. Das erkennt man von außen gar nicht so. Und wir sind gerade dabei, auch für den Harz und für die Themen, die dort da in Richtung Industrialisierung und Industriekultur da sind, bestimmte Dinge zu tun. Also gemeinsam mit der UNESCO und dem Oberharzer Bergwerksmuseum versuchen wir gerade ein Programm zu machen.
Herr Splett, ein Mitarbeiter von Ihnen hat aus Ihrem Jahrbuch, das Sie dieses Jahr das erste Mal aufgelegt haben, vorgelesen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Themen, interessante Themen. Aber es war ja nicht nur ein Vorlesen.
Das stimmt. Der Mark Halutschik ist ja bekannt als Till Burgwächter. Und er hat einige Kapitel ausgewählt. Und wir hatten dann die Mitglieder aus dem Verein da, teilweise Sammler, die dann die Exponate mitgebracht haben.
Dann hören wir doch mal kurz in die Lesung rein.
Schacht Konrad, vom Erzbergwerk zum Endlager. Die Menschen in Salzgitter kämpften nach dem Krieg erfolgreich gegen die Demontage der industriellen Anlagen. In der Hochzeit des Eisenerzbergbaus in Salzgitter arbeiteten um 1957 rund 6.200 Menschen in den Bergwerken und förderten rund 5,2 Millionen Tonnen Eisenerz im Jahr. In dieser Zeit wurde auch mit dem Bau des Schacht Konrads I begonnen, dessen Fördergerüst heute eine weithin sichtbare Landmarke ist. Ab 1964 beginnt der Förderbetrieb, wird aber nach nur 12 Jahren eingestellt. Damit steht Schacht Konrad exemplarisch für die Krise des Eisenbergbaus in Salzgitter. Diese begann schleichend Anfang der 1960er Jahre. Die Konkurrenz durch Importerz wurde immer größer, Grube um Grube schloss, bis 1982 die Grube Haverler Wiese als letzte Eisenerzgrube Salzgitters die Förderung einstellte. Mit dem Ende der Erzförderung in Konrad begann auch für die Belegschaft ein Kampf um Arbeitsplätze. Der Betriebsrat schlug aufgrund der außergewöhnlichen Trockenheit der Grube zunächst vor, eine Sondermülldeponie für Abfälle aus der Industrie einzurichten. Am Ende setzte sich die Idee durch, ein Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle zu errichten. Die Bundesrepublik brauchte einen Entsorgungsnachweis für die Abfälle aus dem Betrieb der Kernkraftwerke. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt leitete 1982 ein atomrechtliches Genehmigungsverfahren ein. Sie musste dabei die Sicherheit des Endlagers nachweisen. Die Betriebssicherheit und mögliche Störfälle wie ein Brand gehörten ebenso dazu wie die Betrachtung der Sicherheit über einen Zeitraum von mehreren 10.000 Jahren. Die Öffentlichkeit beteiligte sich im Rahmen des Verfahrens kritisch. Im Jahr 2002 erteilte das Umweltministerium des Landes Niedersachsen die Genehmigung für das Endlager Konrad. Kommunen, Kirchen und Privatleute reichten dagegen Klage ein und scheiterten. Der Widerstand in der Region formierte sich mit Beginn des Genehmigungsverfahrens und hält bis heute an.